Schön, dass ihr wieder dabei seid und willkommen zum Goodcast Special 10 Jahre Viva Equality. Mein Name ist Tilman Perez und ich begleite euch durch die zweite Folge unseres Jubiläum-Specials. In der letzten Folge haben wir gemeinsam zurückgeschaut, wie alles anfing. Von Sarahs und Julius erstem schicksalhaften Zusammentreffen bis zum ersten Kuss. Von der ersten Gründung, dem ersten Kind bis hin zu den national erfolgreichen Lesestunden von Libri Leo. Aber damit ist noch nicht genug. Heute geht unsere Reise weiter. Wir schauen auf das Hier und Jetzt. Was macht Viva Equality aus? Wie kam es zu dem Namen? Wer steckt dahinter? Und welche Rolle spielt die Organisation in Gesellschaft und Politik? Bevor wir in die Gegenwart eintauchen, werfen wir noch einmal kurz einen Blick darauf, wie es überhaupt zu Viva Equality kam. Aus der ersten Idee ist eine Organisation entstanden, die heute auf vielen Ebenen wirkt. Mit Projekten, mit Beratung und mit Angeboten, die Familien direkt erreichen. Eine wichtige Säule ist die sogenannte BUT-Beratung, also die Beratung zum Bildungs- und Teilhabepaket. Damit unterstützt Viva Equality Kinder und Familien, ihre Rechte und Möglichkeiten auch wirklich nutzen zu können. Wie all das zusammenhängt, wie Viva Equality heute arbeitet und was gerade besonders wichtig ist, erzählen uns jetzt Sarah und Julius. Wo ist Libri Leo jetzt?
Jetzt ist Libri Leo nicht mehr Libri Leo, denn wir haben vor 2 Jahren den Namen geändert in Viva Equality. Mhm. Der Name wurde verändert, weil eben vorher, ein halbes Jahr vorher schon auch ein Projekt hinzugekommen ist, nämlich die BOT-Beratung. Und dadurch gab es dann eben auch Menschen, die uns gefördert haben, Stiftungen, die uns gefördert haben. Und die aber nicht mehr das alte Projekt Libri Leo gefördert haben, sondern das neue Projekt BOT-Beratung.
Die Webseite war frei und es war eine total pragmatische Entscheidung. Eigentlich sollte, also ursprünglich hieß das Unternehmen Libri Leo Gemeinnützige UG. Das hat dazu geführt, dass als wir die BUT-Beratungsstelle, also die Beratungsstelle rund um das Bildungs- und Teilhabepaket, als wir die aufgebaut haben, dass die Leistungsstellen, also zum Beispiel Jobzentren oder Wohngeldstellen, dass die gesagt haben, hey, warte mal ganz kurz, also wenn ihr die Leute jetzt hier zum BUT beratet, dann holt ihr die ja in das Vorleseprogramm mit rein. Das wollen wir natürlich nicht, da gibt es ja eine Interessensvermischung. Also waren wir gezwungen, den Namen des Unternehmens zu ändern. Das ist der Hintergrund, sonst hätten wir den Namen gar nicht geändert. Wir wollten uns also inhaltlich von dem Vorleseprogramm distanzieren. Eigentlich war die Idee, dass dieses Unternehmen BUT-Beratung gemeinnützige UG heißt. Das hat aber das Handelsregister nicht zugelassen, weil die Kennung eindeutig sein muss. Also du kannst nicht etwas nehmen, du könntest zum Beispiel dein Unternehmen nicht nennen Staubsaugerdienst, weil das könnten ja mehrere anbieten. Es braucht also eine eindeutige Bezeichnung. Exakt. Und daraus hat sich ergeben, dass wir einen anderen Namen suchen mussten. Und dann war das ein Brainstorming. Ich weiß gar nicht mehr, wer drauf gekommen ist. Ich will mir das gar nicht ankreiden, dass ich es war, der da drauf gekommen ist. Aber am Ende ist es schon auch ein Statement, weil das, wofür wir eintreten, ist in unserem gemeinsamen Verständnis, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben sollten, dass es schon eine Gleichbehandlung geben sollte zwischen Menschen. Und da noch ein bisschen revolutionären Gedanken reinzubringen mit der erhobenen Faust, das finde ich gut, das liegt mir.
Wie kommt eine BUT-Beratung zustande?
Aus dem großen Wunsch und aus dem der großen Wut, dass es ein Bildungs- und Teilhabepaket gibt, aber zu geringe Abrufzahlen. Und als wir das mitbekommen haben, wir haben ja seit 2015 das Bildungs- und Teilhabepaket gekannt und auch spätestens seit 2017 beinahe jeden Tag damit gearbeitet. Wir haben eben immer Mitgliedsbescheinigungen ausgestellt und haben den Familien erklärt, wie sie Anträge stellen können und wie sie unser Leseförderprogramm abrechnen können.
Als wir 2015 angefangen haben, Libri Leo aufzubauen und die Stiftung auf uns zukam und meinte, ihr braucht eigentlich ein gemeinnütziges Modell, Damit das funktioniert, haben wir überlegt, wie wir das für die Familien so refinanzieren können, dass sie nicht selber dafür zahlen müssen. Und das war ein bisschen Arbeit und intensive Recherche, bis uns irgendwann klar geworden ist, es gibt eine Möglichkeit, dieses Vorleseprogramm, das wir entwickelt haben, über das Bildungs- und Teilhabepaket abzuwickeln. Das war damals 4 Jahre alt, es gab relativ wenig Leute, die sich damit richtig gut auskennen und ich habe durch Zufall eine Person kennengelernt und die kannte sich so verdammt gut damit aus, dass sie uns einen Weg gezeigt hat, dieses Vorleseprogramm im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets abzuwickeln. Das, was wir dann in den Folgejahren aufgebaut haben, war ein Modell, bei dem wir den Leistungsstellen, also den Jobzentren, Wohngeldstellen, Kinderzuschlagstelle und so weiter und so weiter, denen gesagt haben, hey, guck mal, eigentlich steht ja in den Sozialgesetzbüchern ziemlich klar drin, dass ihr eine Beratungspflicht habt, also so ein sogenanntes Hinwirkungsgebot. Ihr kommt dem aber nicht nach. So, lasst uns auch Folgendes machen. Wir stellen uns in eure Leistungsstellen unten rein. Wir beraten die Familien. Also ihr habt damit eine rechtssichere Beratung. Und auf der anderen Seite kommen wir mit unserem Vorleseprogramm dann direkt an die Familien ran. Also es war eine totale Win-Situation für alle beteiligt. Das hat total gut funktioniert, bis Corona kam. Weil Corona haben die ganzen Leistungsstellen dann ihre Türen dicht gemacht und damit waren unsere ganzen Beraterinnen, die wir bundesweit im Einsatz hatten, mit einmal arbeitslos. Und dann hat sich irgendwann innerhalb von 3-4 Monaten ziemlich klar abgezeichnet, so schnell geht dieses komische Corona hier nicht vorbei, brauchen wir irgendwas Neues. Und dann haben wir überlegt, was können wir richtig gut? Und wir haben als eine der wenigen Organisationen, wenn nicht als einzige Organisation, eine große Expertise erarbeitet rund um dieses Bildungs- und Teilhabepaket. Und dann war es naheliegend zu sagen, okay, komm, wir gucken mal, was sind eigentlich die beiden Gründe, warum es nicht funktioniert und lass uns mal überlegen, ob wir es besser können. Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt.
Das heißt, ihr habt damals eigentlich schon die Arbeit gemacht, die ihr heute macht. Ihr habt den Familien erklärt, wie sie an die Gelder rankommen, die ihnen zustehen. Das habt ihr eigentlich... Ihr habt euch jetzt den Auftrag angenommen und gesagt, okay, gut, wir haben euch das damals erklärt, wenn es um Librileo ging, um die Bücherboxen. Und jetzt machen wir es aber richtig fokussiert, um an die Gelder der BUT ranzukommen.
Ja, es war wirklich genau so. Wir haben eben, wir wussten eben über Jahre, es gibt verschiedene Verfahren mit Gutscheinen oder dass man es eben einreichen muss und verschiedene Anträge, wann man das Geld ausbezahlt bekommt. Und dieses Wissen haben wir gesammelt und haben dann entschieden, wir möchten, dass die Menschen nicht nur Bücherboxen bekommen können oder Lesestunden, sondern eben auch zum Sportverein gehen, zur Musikschule, Babyschwimmen machen, zum Baby-P-Kip-Kursen. Ich finde es eigentlich auch ein wichtiges Thema, mitzudenken, dass das nicht erst im Kita-Alter anfängt, sondern dass man da eben, es ist von 0 bis 25. Auch für Teenager gibt es gute Möglichkeiten. Gerade wenn sie eine Ausbildung machen, schulische Ausbildungen, auch dann in den Kantinen kostenfrei zu essen. Oder sogar auch Sportvereine oder sogar in Fitnessstudios die Möglichkeit bekommen, das eben finanziert zu kriegen.
Eine Organisation ist immer nur so stark wie die Menschen, die sie tragen. Zusammenhalt, Teamwork und Empathie bilden das Fundament von Viva Equality. Librileo und Viva Equality wären nicht da, wo sie heute stehen, ohne die leidenschaftliche und einfühlsame Mitarbeit von Menschen, die Sarah und Julius seit vielen Jahren begleiten. Zwei von ihnen gehören seit den Anfängen fest zum Kern des Teams. Anna und Marc. Anna. Wie lange bist du schon dabei und was genau machst du dort?
Ich bin fast so lange dabei, wie das Unternehmen existiert. Ich bin nämlich im 2. Jahr dazugekommen und geblieben und meine Rolle hat sich gewandelt. Habe alle paar Monate bis Jahre was anderes gemacht und aktuell verantworte ich den Bereich strategische Partnerschaften und Fundraising.
In welchem Jahr bist du dazugekommen?
Welches? 2016.
Dieses Jahr feiert Viva Equality 10-jähriges Jubiläum. Dadurch, dass du jetzt schon seit 2016 dabei bist, was bedeutet das für dich?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir nie eine Frage über die Bedeutung des Jobs für mich oder ja, was auch immer gestellt. Ich glaube, das ist der längste Job, den ich innehabe, aber auch einer, der, wie ich schon zuvor gesagt habe, sich immer wieder verändert hat und deshalb war es mir auch nie zu langweilig. Und ich arbeite unheimlich gerne mit den Menschen hier. Ich glaube, wir haben so einen gesunden Trotz bei bestimmten Themen inne, sind mutig, packen an. Ich spüre fast jeden Tag eine Begeisterung um mich herum Und das treibt mich dann auch an. Also das ist so ein Motor, den, also natürlich habe ich Themen, die mich intrinsisch antreiben, aber es ist auch total cool, einfach um mich herum Menschen zu haben, die was bewegen wollen. Und genau das potenziert dann die Energie.
Was war für dich bisher der bewegendste Moment in deiner Zeit hier bei Viva Equality?
Boah, das ist, ja, es ist schwer, eine Sache rauszupicken. Ich hatte viele richtig schöne, aber auch paar richtig harte Zeiten erlebt. Also nicht nur ich alleine. Ich glaube, das war für uns alle, als es damals auch mit Corona kam und wir bestimmte Aktivitäten nicht mehr ausüben konnten, weil Vertriebswege abgebrochen wurden. Allein dadurch, dass wir uns nicht mehr treffen konnten. Wir konnten Familien nicht mehr auf Festivals ansprechen oder bei anderen Gelegenheiten, weil das Zusammenkommen so schwierig war und geregelt wurde. Und ich glaube, damals standen auch ein paar Sachen so richtig auf der Kippe, weil wir nicht wussten, okay, wie kann es weitergehen? Das war wirklich sehr, sehr einschneidend. Und zugleich ist es dann in Erinnerung, was dann bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass es uns als Team nochmal richtig zusammengeschmissen hat und wir uns gemeinsam gefragt haben, okay, was können wir jetzt in dieser blöden Situation richtig Gutes anstellen? Wie können wir da raus? Was sind die Stärken, die wir haben? Was können wir nutzen, um für die Familien weiterhin da zu sein und was richtig zum Guten zu bewegen?
Warum hast du dich entschieden, bei einem Unternehmen wie Viva Equality zu arbeiten und nicht in einem, sage ich mal, klassischen Unternehmen?
Nee, was heißt klassisch? Also bevor ich zu Viva Equality gekommen bin, hatte ich beides hinter mir. Also auch die Corporate-Welt, aber ich habe auch für eine internationale kinderrechtliche NGO schon gearbeitet gehabt. Und was mir an Viva Equality sehr sympathisch war, und das ist bis heute, ist, dass wir zwar in einem NGO-Umfeld arbeiten, aber mit unternehmerischen Ansätzen. Weil das war genau das, was ich damals in der großen NGO vermisst habe, dass alles so spendenbasiert war und dass wenig Innovation zustande kam. Und hier habe ich das Gefühl, dass beides zusammenkommt. Also dass man dann wirklich mit den Sachen, die in der Wirtschaft gut funktionieren, die unternehmerisch gut funktionieren, dass man die anwenden kann, um was Gutes zu bewegen.
Was treibt dich persönlich an, dich tagtäglich für Ziele wie Gleichberechtigung oder soziale Gerechtigkeit einzusetzen?
Also ich glaube, so die zwei größten Werte, die mich rumtreiben, sind Wahrheit und Freiheit. Und jetzt unabhängig davon, ob wir Leseförderung machen oder die BOT-Beratung, ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir Menschen erklären, worauf sie Anspruch haben oder wie Lesen mit Kind gut gelingen kann oder was auch immer. Und man einfach die Informationen, die der Wahrheit entsprechen, hat und dann die Möglichkeit auch, sich frei zu entscheiden, was man damit selbst macht, dass das viel bewegen kann.
Marc, du arbeitest bei Viva Equality. Wie lange bist du schon dabei und was genau machst du dort?
Ich arbeite jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr bei Viva Equality und ich bin Grafikdesigner und dementsprechend mache ich für Viva Equality vor allem alles, was so visuell anfällt, also Webseiten, Flyer, Poster, Illustrationen und genau sowas.
Dieses Jahr feiert Viva Equality 10-jähriges Jubiläum. Was bedeutet das für dich persönlich?
So im Rückblick haben wir viele Höhen und Tiefen erlebt. Die Höhen, denke ich, haben überwogen, das ist ja schon mal gut und wir haben viel erreicht. Ich bin ganz froh, was wir alles geschafft haben. Das Unternehmen hat sich in der Zeit viel gewandelt und jede Änderung war im Endeffekt auch gut und jetzt, wo wir gerade stehen, bin ich ja auch stolz drauf. Also ist das ein gutes 10-jähriges Jubiläum.
Was war für dich bisher der bewegendste Moment in deiner Zeit bei Viva Equality?
Also es gab in den letzten 10 Jahren viele bewegende Momente in meiner Zeit bei Viva Equality. Als erstes fällt mir auf jeden Fall ein, wie wir, das war noch ganz am Anfang, ich denke so 2016, vielleicht sogar noch 2015, da haben wir die erste größere Förderung bekommen Und das war schon ein bewegender Moment, weil wir uns Wochen darauf, also wir wussten, dass diese Entscheidung kommt und dann kam sie auch irgendwann und ich weiß gar nicht, wie das ist. Wir hatten damals noch ein Büro in einem Keller mit ganz wenig Licht und sehr wenig Platz und ein bisschen Feuchtigkeit. Und ich kam irgendwie ins Büro und schon vor der Tür stand Sarah und hatte eine Flasche Sekt in der Hand. Und in dem Moment wusste ich natürlich, das kann jetzt nur Gutes bedeuten. Und das war dann auch so. Und ja, das hatte viele Folgen. Vor allem konnten wir uns zum ersten Mal ein richtiges Gehalt auszahlen. Das war schon mal sehr positiv für die Entwicklung und für die Motivation. Und ja, daraus ging das alles. Es war auf jeden Fall ein bewegender Moment. Da haben wir auch ein bisschen gefeiert, zu Recht. Genau, und genauso erinnere ich mich auch an eher traurige Momente, zum Beispiel zu Corona-Zeit. Da waren wir vorher eigentlich ein sehr großes Team und das musste sich dann radikal verkleinern. Ja, es war schon ein bisschen traurig, weil viele gute Leute irgendwie dann nicht mehr mitmachen konnten, weil sich einfach unser Geschäftsfeld verändert hat. Konnten das nicht mehr so machen, wie wir das vor Corona gemacht haben, wegen Kontaktverboten und mussten uns da irgendwie neu erfinden. Und da waren wir alle unsicher. Umso mehr bin ich froh, dass wir da irgendwie einen Weg rausgefunden haben. Auch das war am Ende eine positive Entwicklung, auch wenn das, wie gesagt, in dem Moment sehr traurig war. Und natürlich erinnere ich mich auch an viele Teamfeiern, exzessive Gelage, Weihnachtsfeiern, die wirklich lustig war, mit den ganzen verschiedenen Leuten und natürlich auch immer mit dem Kern, also mit Julius, Sarah und Anna. Das war immer gut. Also ich habe viele bewegende Momente mitgenommen und auch wenn ich darüber nachdenke, muss ich so ein bisschen lächeln. War immer schön.
Warum hast du dich entschieden, für ein NGO wie Viva Equality zu arbeiten und nicht in einem klassischen Job?
Ich glaube, ich bin ein sehr idealistischer Mensch und ich bin aber auch Grafikdesigner und ein Grafikdesigner arbeitet klassisch ja eher in einem sehr kommerziellen Umfeld, weil es meistens um Werbung geht. Und häufig, denke ich, kann man sich in großen Agenturen auch nicht wirklich aussuchen, wer die Kunden sind und ob man dann da immer voll hintersteht, was man da verkauft oder vermarktet oder schön macht, kann man da nicht so wirklich beeinflussen. Und ja, weil ich ein Idealist bin, war das einfach toll, dass ich weiß, dass meine Fähigkeiten genutzt werden für Sachen, die ich auch wirklich ja selber gut finde. Und das gibt auf jeden Fall Motivation. Ich liebe sowieso das, was ich mache. Also Grafikdesign ist natürlich irgendwie mein Ding. Ich habe mich da sehr bewusst für entschieden. Mir macht das Spaß. Ich glaube, ich bin darin auch ganz gut. Die Motivation steigt natürlich, wenn man auch voll dahinter steht, was man da gerade hübsch macht. Das ist hier auf jeden Fall der Fall und darüber freue ich mich.
Was treibt dich persönlich an, dich täglich für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einzusetzen?
Also es klingt so nach, als würde ich irgendwie jeden Tag auf die Straße gehen und für irgendwas kämpfen. Das mache ich nicht, aber ich arbeite dafür. Das, denke ich, ist auch auf jeden Fall ganz wichtig und es ist für meine Motivation gut, dass wir das machen, vor allem, weil das sind Ideale, die ich persönlich einfach ganz wichtig finde. Ich finde Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, das sind Ideale und Werte, die eigentlich immer und überall auf der ganzen Welt gegeben sein sollten. Umso mehr ist es dann wichtig, wenn das, wie die aktuelle Weltlage irgendwie doch zeigt, nicht überall der Fall ist oder ja, einfach nicht so weit ist, wie ich das gerne hätte. Und deswegen arbeite ich dafür gerne und ich setze mich dafür ein. Und es ist natürlich einerseits ist es eine Motivation, weil ich das wichtig finde. Und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen traurig, dass man sich für solche Ideale oder für solche Grundsätze überhaupt einsetzen muss. Eigentlich sollten die einfach gegeben sein, aber solange sie das nicht sind, setze ich mich dafür sehr gerne ein oder ich sehe das als meine Pflicht, mich dafür einzusetzen. Finde deswegen auch gut, dass ich daran quasi meine Arbeitszeit da rein investieren kann und diese Ideale oder diese Werte vorantreiben kann.
Was wünschst du dir für die nächsten 10 Jahre, für Viva Equality, aber auch für unsere Gesellschaft insgesamt?
Ich wünsche mir für die nächsten 10 Jahre bei Viva Equality natürlich, dass wir weiter so erfolgreich sind, dass wir Sachen ändern, dass wir uns hier alle so als Team weiterhin so wohlfühlen. Das würde mich alles sehr freuen. Und natürlich, dass wir unsere Ziele erreichen und damit auch einen Impact auf die Gesellschaft haben, die besser machen und für alle zugänglicher eben genau die Werte, die wir hier vertreten und die wir vorantreiben. Und natürlich wünsche ich mir für die ganze Gesellschaft auch irgendwie, dass wir das gar nicht mehr machen müssten. Also, dass wir erfolgreich sind und die Welt in Friede, Freude, Eierkuchen aufgeht. Und im Bestfall haben wir einen großen Anteil daran. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall zu arbeiten. Und das sind natürlich meine Wünsche.
Weißt du, wie viele Gelder durch die Beratung abgerufen wurden? Ist das etwas, was einsichtbar ist?
Klar, man kann das relativ einfach hochrechnen. Es sind ungefähr 50 Millionen Euro. Die kommen zustande wie folgt. Wir wissen, dass 80% der Familien, die mit unseren Beraterinnen telefonieren, hinterher die Leistung beantragen. Wir setzen einen Mittelwert an. Ich habe jetzt neulich gelernt, dass wir den Mittelwert viel zu klein ansetzen. Also wir setzen den mit 1.500 Euro jährlich an. Es gibt andere Organisationen, die setzen den deutlich höher an. Bei 2.500 teilweise sogar noch drüber. Wir wissen, dass es pro Haushalt 1,4 Kinder gibt. Und jetzt kannst du es hochrechnen. Wir nehmen die ganze Anzahl der Beratungen, also 30.000 in den letzten Jahren, kontinuierlich wachsen, wahrscheinlich sind es jetzt irgendwie 35.000 oder sowas. X-1000 Beratungen mal 0,8 für die 80% mal 1.500 mal 1,4 Kinder, kommst du bei 50 Millionen raus.
Ihr habt dann auch begriffen, dass eigentlich, wenn man ja vielleicht das überspitzt sagt, der Staat dann da auch seine Arbeit nicht wirklich macht und den Menschen aufklärt, sondern ihr habt gesehen, das muss jemand übernehmen und ihr nehmt da auch irgendwo den, sag ich mal, eine Mission an, die eigentlich vielleicht nicht eure sein sollte, aber eure geworden ist.
Wir haben halt gesehen, dass es auf jeden Fall, alle warteten auf die Kindergrundsicherung und wir sicher auch. Und trotzdem haben wir beide, Julius und ich, glaube ich, so ein Ungeduld und auch so ein MacherInnen-Ding in uns, dass wir dachten, ja gut, aber was ist denn jetzt mit den Kindern, die jetzt da sind? Und das BUT gibt es ja seit 2011 und da ist ja Geld, das zur Verfügung steht. Warum können wir dann nicht erst bitte dafür sorgen, dass dieses Geld abgerufen wird und dann überlegen wir uns, wenn die Kindergrundsicherung da ist, wie es noch besser wird. Und deshalb haben wir mal geguckt, wie wir damit anfangen können und wollten das unbedingt, genau.
Wir haben gesehen, wie aus einer kleinen Idee eine starke Organisation wurde, getragen von Menschen, die seit den ersten Schritten dabei sind und die bis heute mit Herz und Leidenschaft arbeiten. Wir haben gehört, was Viva Equality aktuell bewegt und wie dringend wir eine Veränderung in unserer Gesellschaft brauchen. Und wir haben gespürt, Viva Equality ist nicht nur eine gemeinnützige Organisation, sondern eine Gemeinschaft, die Tag für mehr Chancen und Teilhabe kämpft. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick nach vorne. Welche Visionen gibt es für die Zukunft? Wohin soll die Reise gehen? Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin Tilman Peres und das war das Goodcar Special 10 Jahre Viva Equality. Bis bald und bleibt uns gewogen.